Audienz beim König. Noch war Krieg, noch starben Menschen auf Schlachtfeldern, noch hatte Bipi keine Zeit, eine Jugendbewegung zu gründen, die dem Frieden verpflichtet war. Bipi wurde aufgrund seines Erfolges in Mafeking zum Generalmajor befördert, zum jüngsten der britischen Armee. Er war 43 Jahre alt. Protektionskind hieß es wieder einmal allenthalben. Glücksritter schrien einige Neider. Und dass er zu jung sei für solch eine Position. Auch das behaupteten so manche. Doch diesmal wurde die Beförderung von Lord Orserley persönlich veranlasst, nicht mehr rückgängig gemacht. Im weiteren Kriegsverlauf hatte BP öfters den höchsten Burengeneral De Wet zum Gegner und gelegentlich auch General Botha, den Mann, der ihm ein gewissermaßen freundschaftlich verbundener Feind geworden war. Auch General Botha schien Sympathie für BP zu hegen. Unsere feindlichen Zusammenstöße, wird BP später schreiben, wurden, soweit man das in einem Krieg überhaupt sagen kann, nach den Grundsätzen sportlicher Fairness geführt. Jeder war bemüht, sich so zu verhalten, dass es nach dem Kriege eine Versöhnung geben konnte. Knapp 4 Monate nach der Befreiung aus Mafeking wurde BP von der Front abgezogen und mit einer Aufgabe betraut, die viel Organisationstalent und psychologisches Einfühlungsvermögen erforderte. Er hatte in Südafrika eine etwa 10.000 Mann starke berittene Schutzpolizei zu gründen und innerhalb eines Jahres auszubilden. Die sogenannte SAC, South African Constabulary. Während des Krieges sollten Einheiten der SAC, wenn nötig, noch in Kämpfen, vor allem aber als Besatzungstruppen in den eroberten Gebieten eingesetzt werden und Ordnung halten. BP bekam völlig freie Hand. Nach bewährtem System ließ er die Polizisten in Kleingruppen zu selbstständiger Handlungsweise und Verantwortungsbewusstsein erziehen. Denken Sie daran, sagte er bei Vorträgen immer wieder, dass ein Friedensabschluss, wie ich hoffe, bald bevorsteht. Verhalten Sie sich heute noch feindlichen Buren in den besetzten Gebieten gegenüber so, dass nach Friedensabschluss ein gemeinsamer Aufbau des verwüsteten Landes unverzüglich beginnen kann. Briten und Buren müssen dann freundschaftlich Hand in Hand zusammenarbeiten. Schaffen Sie jetzt schon die Voraussetzung dafür, schaffen Sie jetzt schon das Vertrauen bei der Bevölkerung, die uns heute noch als Feind betrachtet. Versuchen Sie, Freunde zu gewinnen. Um diese Aufgabe zu begünstigen, entwarf BP eine Uniform, die seine südafrikanische Schutzpolizei deutlich vom Militär unterschied. Sportliche Reithosen mit Stiefeln, wie sie fürs Polospielen verwendet wurden. Offene Khaki-Hemden, Halstücher, legere Jacken und Hüte mit breiten, kreisrunden Krempen, die gut Schatten spendeten. Einen Hut dieser Art hatte der amerikanische Pfadfinder Burnham getragen. Die Hüte wurden in Amerika gekauft und nach Südafrika transportiert. Als sie eintrafen, stellte sich heraus, dass sie zufälligerweise die aus Metall geprägten Initialen BP für den Fabrikationsnamen Boss of the Plains eingestanzt hatten. Natürlich gab es wieder Leute, die BP eitle Absichten unterstellten und ihn als einen unersättlichen, selbstgefälligen Prahlhans bezeichneten, der nun, nachdem er schon eine Porträt auf die Briefmarken von Mafeking hatte drucken lassen, auch noch den Kult mit den Initialen seines Namens treibe. BP indes kam der Zufall solcher Initialen nur recht. Sie entsprachen nämlich auch dem Wahlspruch »Be prepared«, also auf Deutsch »allzeit bereit«, den er sich für die Jugendpfadfinder ausgedacht hatte. Und den er nun auch für die SAC empfahl. Viele Jahre später wird die unmilitärische Uniform der südafrikanischen Schutzpolizei weltberühmt werden. Als Kluft der Pfadfinder. Nur, dass die Buben statt der Reithosen Shorts trugen. Als im Jahre 1901 Königin Victoria starb, wünschte ihr Nachfolger König Edward VII. Unverzüglich den Kriegshelden von Mafeking persönlich kennenzulernen. BP reiste nach England, begab sich in der Gala-Uniform eines Generals auf Schloss Balmoral und erstaunte den Monarchen mit seinem Vorschlag, eine dem Frieden verpflichtete Jugendorganisation zu gründen. Für diese Aufgabe, sagte der Kriegsheld, müsste ich allerdings vom Militärdienst entbunden werden. König Eduard VII. Versprach wohlwollende Prüfung. Doch vorerst sind sie als General unentbehrlich. Noch ist Krieg in Südafrika. BP kehrte nach Südafrika zurück und als am 7. Juni 1902 endlich der Friede beschlossen wurde, da war er der Erste, der den Buren die Hand zur Versöhnung reichte. Er machte den Vorschlag, bewährte Generalen der Buren, unter ihnen General Botha, als Kommandeur der SAC einzusetzen. Dieser Vorschlag Im ersten Augenblick verblüffend, von vielen als Schnapsidee bezeichnet, wurde verwirklicht und erwies sich als bahnbrechend für die Normalisierung im Lande. Denn die Buren empfanden nunmehr die SAC als ihre Schutztruppe, mochten sie auch nach wie vor unter dem Oberkommando des britischen Generalmajors Baden-Powell stehen. Innerhalb kürzester Zeit entwickelte die SAC eine segensreiche Tätigkeit. Im Jahre 1903 schon konnte der damalige Kolonialminister Joseph Chamberlain vor dem britischen Parlament berichten. Ich messe der SAC die allergrößte Wichtigkeit bei. Bewundernswert ist der freundschaftliche Kontakt, den sie zu schaffen verstand. Immer wieder ist festzustellen, dass die Polizisten in echter Freundschaft mit den Siedlern verbunden sind, vor allem durch Aktionen der Hilfsbereitschaft. Sie gewinnen durch kleine Dienste die Zuneigung und das Vertrauen der Bevölkerung. Befördern Briefe und Pakete, geben Auskünfte und Ratschläge und schlichten kleine Uneinigkeiten zwischen den Leuten. Es wurde mir von einem Richter erzählt, der sich beklagte, dass er sich seines würdigen Amtes so gut wie beraubt sehe, weil die Leute der SAC fast alle Streitfälle schlichten, ehe sie vor dem Richterstuhl gelangten. Das Protokoll vermerkt an dieser Stelle wohlwollendes Gelächter im Parlament. Das erste Pfadfinderlager. BP hoffte nun, Zeit zu haben, die Pfadfinderbewegung zu gründen und das Buch Scouting for Boys endlich schreiben zu können. Doch sein eigener Erfolg machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Die von ihm gegründete britische Schutzpolizei nämlich hatte sich so bewährt, dass Politiker und Militär nunmehr die gesamte britische Kavallerie nach diesen Methoden organisieren wissen wollte. Für diese Aufgaben war freilich keiner besser geeignet als BP. Er wurde deshalb im Jahre 1903 zum Generalinspekteur der Kavallerie der gesamten britischen Empire ernannt und hatte noch weniger Zeit. 4 Jahre lang reiste er von Garnison zu Garnison, erst in England, dann in Indien, in Afrika und in allen Kolonialgebieten der britischen Krone. Erst 1907, als die Kavallerie seinen Vorstellungen einer modernen Waffengattung entsprach, bat er erneut um Entbindung vom Militärdienst. Doch Lord Worsley wollte nicht gänzlich auf BP verzichten. Er akzeptierte nur eine Art Halbpensionierung. BP wurde seines Postens als Generalinspekteur der Kavallerie enthoben, sollte aber General bleiben, als Ausbilder und Berater für die in England stationierten Territorialtruppen zur Verfügung stehen und ansonsten aber genügend Zeit zur Entwicklung der Pfadfinderbewegung haben. Seinem Temperament entsprechend setzte er die längst ausgreifenden Ideen zugleich in die Tat um. Er trommelte 22 Jungen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten zusammen, aus Fürstenschlössern, Bürgerhäusern und aus den Londoner Slums. Söhne von Aristokraten, Millionären, Politikern, Pferdepflegern, Handlangern und Arbeitslosen. Mit ihnen ruderte BP am 15. Juli 1907 vom Hafen der englischen Stadt Pooley hinüber nach Brownsea Island, einer kleinen, knapp vor der Küste gelegenen Insel, die damals unbewohnt und verwildert war, wie Robinson's Island im stillen Ozean. Dort startete er das erste Pfadfinderlager. Die historisch gewordene Fahne von Maeve King, aus dem Armeemuseum ausgeliehen, flatterte über den Zelten. Morgens weckte BP die Buben mit dem Ton des Kuduhorns, das ihm Häuptlinge der Matabele nach Abschluss der Friedensverhandlungen verehrt hatten. 25 Tage lang praktizierte BP das erzieherische Programm der Pfadfinderbewegung. Der Trupp der Jungen, so wird er später darüber schreiben, wurde aufgeteilt in Patrouillen zu 5. Der Älteste wurde Patrouillenführer. Diese Einteilung in kleinen Gruppen war das Geheimnis unseres Erfolgs. Jedem Patrouillenführer wurde volle Verantwortung für das Verhalten seiner Leute übertragen, und zwar für die ganze Zeit des Lagers. Die Patrouille war eine Einheit für Ausbildung, Arbeit und Spiel. Jede Patrouille lagerte an ihrem eigenen Platz. Die Jungen wurden bei ihren Ehre verpflichtet, die angeordneten Dinge auch auszuführen. Verantwortlichkeit und gesunde Rivalität wurden auf diese Weise geweckt. Eine gute, grundlegende Ausbildung erfolgte jeden Tag für den ganzen Trupp und so wurde der gesamte Trupp fortschreitend für in den Dingen des Pfadfindertums geübt. Am 9. August kehrten die Buben von der Robinsons-Insel zurück. Die ersten Jungpfadfinder, die das Pfadfinderversprechen abgelegt hatten, braun gebrannt, aufgeladen mit Selbstbewusstsein, frei von Standesdünkel. Zeitungsreporter berichteten ganz England vom Erfolg des Jugendlagers. Und nun ging es erst richtig los. Neider meinten, es erweise sich endlich, dass der Kriegsheld von Maeve King, der ehemalige Generalinspekteur britischer Kavallerietruppen, der inzwischen mit Orden überhäufte General, nichts anderes sei als ein verspielter Schwärmer. Snobs wetterten gegen BP, weil er die herrschenden Klassensysteme ins Wanken brachte. Aber die meisten Engländer, vor allem aber die Jugendlichen, zeigten sich von BP und seiner Pfadfindermethode begeistert. Einer seiner Anhänger war der Verleger Pearson, der eine Pfadfinderzeitung mit dem Titel The Scout gründete und BP anregte, dafür Artikel zu schreiben. BP kam das Angebot gerade recht. Er wollte sowieso sein Buch Scouting for Boys unverzüglich in Angriff nehmen und nun entschloss er sich, die Artikel für The Scout so abzufassen, dass sie, wenn auch als Fortsetzungsserie veröffentlicht, schließlich zu einem Buch zusammengefasst werden konnten. Diese Artikel schrieb er in einer alten Windmühle von Wimbledon Common in London, wo er gleichzeitig auch das Hauptquartier der Pfadfinderbewegung einrichtete. Er schrieb in leicht verständlicher, lockerer Form, im Stil von Plaudereien am Lagerfeuer. Sein Erziehungsprogramm verpackte er in Erzählungen von Abenteuern und Anregungen zu abenteuerlichen Spielen. Im Jahre 1908 erschienen diese Artikel zusammengefasst in dem Buch Scouting for Boys, das von heute auf morgen ein Bestseller wurde und das sich später in alle Kultursprachen übersetzt zum bedeutendsten pädagogischen Werk entwickeln sollte. Die heutigen Auflagezahlen sind nicht mehr feststellbar, jedenfalls gehen sie weit in die Millionen. Ein Junge ist kein Stubenhocker. Unmittelbar nach Erscheinen des Buches in England breitete sich die Pfadfinderbewegung in einem selbst für den erfolgsgewohnten BP unerwarteten Maße aus. Die Jungen gründeten überall seinen Empfehlungen entsprechend Patrouillen und Pfadfinderverbände, legten das Pfadfinderversprechen ab und bestimmten, gekleidet in Shorts, Khaki-Hemden, Halstüchern und Pfadfinderhüten, das Bild in Stadt und Land. Winston Churchill, später Premierminister, wird sich in seinen Memoiren erinnern. Gleich danach, nach Erscheinen des Buches, sahen wir an schulfreien Tagen überall kleine Trupps und Gruppen der Pfadfinder, große und kleine, die hoffnungsvoll durch Wälder und Parks wanderten, ihre Rucksäcke trugen oder kleine Handwagen mit Lagermaterial zogen. Überall flackerten die Lagerfeuer einer riesigen neuen Armee, die niemanden feindlich gesinnt war und deren Vormarsch nie beendet sein wird, solange Blut in den Adern von Jungen fließt. BP ruhte sich auf seinem Erfolg nicht aus. Er ging gleich daran, in der Zeitschrift The Scout eine neue Artikelserie für Pfadfinderleiter zu beschreiben, für Patrouillenführer und auch für erwachsene Scoutmaster, die Verantwortung für mehrere Patrouillen tragen sollten. Den Patrouillenführern empfahl BP zum Beispiel, wenn der Pfadfinder verstehen gelernt hat, was seine Ehre ist, kannst du als Patrouillenführer ihm voll vertrauen, dass er seine Sache gut macht. Übertrag ihm eine Aufgabe, ganz gleich, ob für kurze oder dauernde Zeit, und erwarte von ihm, dass er seine Sache nach bestem Gewissen erledigt. Schlüpfe nicht, um zu sehen, wie er sie macht. Lass ihn auf seine eigene Art durchführen, lass ihn, wenn nötig, dabei stöhnen, aber in jedem Fall lass ihn alleine und vertrau ihm, dass er sein Bestes tun wird. Was BP für die erwachsenen Scoutmaster schrieb, klang wie eine Kampfansage gegen das bisherige verstaubte Erziehungssystem. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Knaben ihre eigene Welt besitzen, eine Welt, die sie für sich selbst ausbauen. Weder der Lehrer noch die Schulstunden sind in diesem Welt aufgenommen. Trotz Lehrern und Eltern bleiben die Knaben ihrer Welt treu. Sie gehorchen ihrem eigenen Gesetz. Auch wenn es ein ganz anderes Gesetz ist als das, was ihnen von Eltern oder in der Schule gelehrt wird. Sie erleiden lieber ein Martyrium durch verständnislose Erwachsene, bevor sie ihre eigenen Gesetze brechen. Deshalb müssen wir Erwachsene unsere Erfahrungen, unsere Weisheiten so umsetzen, dass sie von der Jugendlichen aufgegriffen und akzeptiert werden. Deshalb ist es Zeit, die wirkungslosen Erziehungsmethoden einer vergangenen Zeit aufzugeben und sie in Einklang mit gegebenen Tatsachen zu bringen. Warum schwimmen die Erwachsenen wie bisher gegen den Strom, wenn es doch viel leichter ist, mit dem Strom zu schwimmen, der doch in bester Richtung fließt? Ein Junge ist kein Pulttier. Kein Bücherwurm, kein Philosoph und auch kein Stubenhocker. Er ist, Gott segne ihn dafür, bis zum Rande erfüllt von der Lust am Spaß, am Wagnis, an der Aufregung, an Neugier und am Kampf. Ist er es nicht, so schlägt er aus der Art. Unsere Aufgabe ist es, diese unbeugsamen Elemente in einem Jungen in den richtigen Bahnen zu lenken, vor allem seine Lust am Kampf. Das gelingt am besten durch Wettkampf, nach den Gesetzen sportlicher Fairness und durch konstruktiven Kampf. Auch das gibt es. Ich meine den konstruktiven Kampf gegen Elend, Hunger, Analphabetentum, gegen Armut, Intoleranz, Verständnislosigkeit. Auch Hilfsbereitschaft ist, wenn sie energisch genug durchgeführt wird, nichts anderes als Kampf, als der Kampf fürs Gute. Gelingt es uns, die unbestreitbare Lust am Kampf in einem Jungen in diese Bahn zu lenken, dann haben wir eine ganz normale und unbeugsame Kraft junger Menschen positiv genützt.